hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon.
Jürgen Drensek. Wegen eines Filmprojekts sprach ich in den letzten Tagen viel mit Touristikern im Ruhestand, wie das eigentlich früher so war, mit der lustvollen Landverschickung in die große, weite Urlaubswelt. Aus heutiger Sicht fast schon amateurhaft und mit einem Übermaß an Bauchgefühl. Aber soll jetzt um Himmels Willen keine Diskreditierung der damaligen Leistungen sein. Es waren eben andere Zeiten. Der Markt und der Vertrieb klar strukturiert, die Urlauber genügsamer und bereit zum vorkonfektionierten Ferienspaß und duldsamer, wenn gewisse Hürden vor den Würden der Erholung standen. Ein bisschen erinnert mich das auch an meinen Start in den Journalismus. Bei der ehrwürdigen Aachener Volkszeitung, heute Aachener Zeitung, standen sogar noch die Bleidruckmaschinen, als ich mein Volontariat anfing. Wir rüsteten gerade um auf Fotosatz und in der Redaktion klapperten die uralten mechanischen Triumph-Adler-Schreibmaschinen. Ich hatte eine olivgrüne Matura, die 25 Kilo wog und unverwüstlich mein Zweifinger-Staccato ertrug, mit dem ich heute noch meine Texte tippe. Manuskript in die Rohrpost und gut. Journalistisch bin ich heute, denke ich mal, viel weiter als vor 35 Jahren, aber ich würde wahrscheinlich in jeder Zeitungsredaktion von heute an der Technik erst einmal scheitern. Trotzdem, unsere Geschichten waren damals gut und die Konzentrationsfähigkeit inmitten des Höllenlärms einer Redaktion kurz vor Abgabeschluss um 18 Uhr, die prägte fürs Leben. Wenn Touristiker darüber plaudern, wie sie damals zur gleichen Zeit Kataloge machten, Hotels auswählten und Preise kalkulierten, dann wähnt man sich auch auf einem anderen Stern. Heute werden nicht mehr Destinationen entdeckt, sondern Urlaubsbedürfnisse. Nicht ganz uneigennützig haben die meisten Veranstalter maßgeschneiderte Zielgruppenkonzepte vor allem für exklusiv buchbare Hotels entwickelt. Und da war schon nichts mehr mit Try and Error. Zum ersten Mal wurde uns die soziologische Landkarte präsentiert mit Urlaubstypen wie aus dem Labor. Der industrielle Tourismus wird wissenschaftlich. Ist er deshalb erfolgreicher? Gerade präsentiert Amadeus seine Zukunftsstudie, wie die Reisenden sich in den kommenden 15 Jahren wohl entwickeln sollen. Das geht vom Selbstdarsteller im Netz, der seine Entscheidung komplett ins Internet verlagert, dem Kulturpuristen, der auch, wenn es unbequem ist, das Authentische sucht, bis hin zum Reiseethiker, der moralische und ökologische Prioritäten setzt bei der Auswahl seines Ziels. Natürlich gibt es weiterhin zum Glück für die Industrie den Schnörkellosen, der das Rundum-Sorglos-Paket sucht, den Pflichtreisenden, der eigentlich Balkonien ganz schön findet, aber halb zog man ihn, halb fiel er hin, dann doch richtigen Urlaub macht und sich bloß nicht anstrengen will. Ja, und als Gegenpol den Reisehedonisten, der es sich einfach nur ultimativ gut gehen lassen will nach dem Motto, was la kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Das Amüsante bei solchen Untersuchungen ist, sie klingen zwar perfekt, aber haben doch etwas Pippi-Langstrumpfhaftes. Ich mach mir die Welt, witte, wie sie mir gefällt. Und ich stelle mir gerade die Touristiker vor, wie sie über diesen Blaupausen ihrer Klientel hocken und für jeden Deckel das entsprechende Kästchen suchen. Gleichzeitig konfrontiert mit der normativen Kraft des Faktischen, sprich einem unüberschaubaren Angebot der Partner, die nicht unbedingt geschmacks- und stilsicher ihre Immobilien- und Erlebnispakete verhökern wollen. Urlaub konfektionieren hat heute eine Perfektion erreicht, von der man vor 30 Jahren nur träumen konnte. Das steht ganz außer Frage. Die Vielfalt kann geradezu erschlagen. Die individuellen Kombinationswünsche sind fast unbegrenzt. Aber ohne jetzt langweilig klingen zu wollen, brauchen wir eigentlich diese Vielfalt? Langsam würde mich schon interessieren, ob der Urlauber heute tatsächlich so ganz anders und fein ziselierter reist als vor 30 Jahren. Oder ob all diese Analysen und Handlungsanleitungen und Technikinnovationen eher self-fulfilling prophecy sind, ersonnen von Managern aus der Roland Berger McKinsey Boston Consulting Retorte, die eben perfekt ausgebildet sind, aber denen eines fehlt für die Strategie, Stallgeruch und touristisches Bauchgefühl. Nun, in der heutigen Ausgabe 190 von Was mit Reisen, Ihrem Profi-Podcast für die Touristiker, konzentrieren wir uns mehr auf weiche Faktoren, die nötig sind für ein gutes Erlebnis auf Reisen. Da ist natürlich zunächst einmal die Unterkunft entscheidend, die Rückzugshöhle sozusagen, wenn man entfernte Heimat unterwegs ist. Und auch wenn es da heute so viele neue Entwürfe gibt außerhalb der klassischen Hotellerie, die große Authentizität für schmales Budget versprechen, bleibt einer der Grundträume des schönen Reisens unverrückbar bestehen. Einmal ein kleines Märchen zu erleben in einem Luxushotel, die Alltagsrolle abzustreifen und sich auf höchstem Niveau verwöhnen zu lassen. Die passende Umgebung dafür wäre sicher schnell gefunden. An schönen Häusern, die sich fotografisch perfekt darstellen, in prächtigen Coffee-Table-Bildbänden, mangelt es nicht. Aber erfahrene Reisende trennen da schnell die Spreu vom Weizen. Für das gute Gefühl ist in der Regel nicht die Hard-, sondern die Software verantwortlich, die guten Geister des Personals. Einer, der diese Rolle des umsichtig dienenden Gastgebers seit Jahren vorlebt, ist Carsten K. Rath, heute einer der Impresarios der Kameha-Gruppe. Er hat ein kleines autobiografisches Bändchen geschrieben über seine Erfahrungen in der Hotellerie als Angestellter. Titel: Sex bitte nur in der Suite. Das hört sich spannend an und deshalb unterhalten wir uns auch gleich. Wenn wir unterwegs sind, ist eine Gefahr ganz groß, dass nämlich nur die Umgebung sich verändert, wir aber im Kopf eigentlich daheim bleiben, mit unserem Wertesystem, unserer Sicht der Welt und unseren Attitüden. Anders ausgedrückt, unsere interkulturelle Brille ist ziemlich verschmiert. Ergebnis: Wir bleiben der flüchtige Tourist und werden nicht zum Reisenden, der die Welt entdeckt. Einer, der das Surfen zwischen den Kulturen zu seinem Beratungsthema gemacht hat, ist Michael Moritz der Frankfurter Agentur Moritz Communications. Mit ihm spreche ich darüber, wie man es vielleicht vermeiden kann, Reisen als Relais zwischen Fettnäpfchen misszuverstehen. Hersteller von Printprodukten wissen es. Es gibt keine bessere Lesezeit als die des Unterwegsseins. Da werden lustvoll Romane geschmökert, für die man daheim nie Zeit aufbringen wollte. Und auch Zeitungen und Magazine bekommen ein Interesse, das sich Journalisten eigentlich für immer wünschen würden. Nur gab es beim klassischen Print bisher ein kleines technisches Problem auf Reisen: das Gewicht und die Verfügbarkeit. Bei Büchern helfen jetzt zum Glück Kindle und Co. Und bei Zeitungen und Illustrierten immer häufiger ein Angebot, das sich Mediabox nennt. Über das Internet lassen sich die Seiten als PDF auf den Laptop, das Tablet oder das Smartphone laden. Top aktuell. Bei Airlines findet man es schon, auf manchen Kreuzfahrtschiffen und in Hotels. Je exotischer und weiter weg von daheim, umso wertvoller. Welches Potenzial dahinter steckt, darüber spreche ich gleich mit Philipp Jacke, dem Geschäftsführer des dazugehörenden Unternehmens Media Carrier. Noch lesefreundlicher ist natürlich nur Ihr Reiseradio. Da bekommen Sie auch mit geschlossenen Augen alles bequem serviert für den Brain. Hoffentlich gefällt Ihnen der Mix der Ausgabe 190. Schön, dass Sie dabei sind. Was bleibt eigentlich länger in der Erinnerung an einen Hotelaufenthalt? Die Einrichtung des Zimmers? Die prachtvolle Lobby, der riesige Pool, die perfekte Inszenierung der Immobilie? Oder vielleicht doch eher der persönliche Service? Dieses Gefühl, hier arbeiten Menschen, denen macht es wirklich eine Freude, mir eine gute Zeit zu schenken. Okay, schenken tun sie es mir nicht. Alles wird sich irgendwo auf der Rechnung wiederfinden. Aber glücklich bin ich eben über den Mehrwert, dieses Quäntchen extra, das Mitdenken, die Empathie für den Beruf des Gastgebers. Einer, der diesen Servicegedanken im Kopf hatte, seit er seine Ausbildung in einer Touri-Falle im Schwarzwald begann, ist Carsten K. Rath. Nach vielen Wanderjahren in der internationalen Spitzenhotellerie kümmert er sich jetzt um den Spirit der leicht spinösen, aber wunderbar persönlichen Kameha-Gruppe. Gerade wurde ein neues Haus in Zürich eröffnet. Carsten Rath hat seine Autobiografie veröffentlicht, so flamboyant wie sein Wirken als Kontrapunkt zu einer steifen Tradition. Titel: Sex bitte nur in der Suite. Was dahinter steckt und viel mehr erfahren Sie jetzt im Gespräch.
Zwischen den Zeilen: Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Ja, lieber Carsten Rath, dass die Arbeiten in der Hotellerie abwechslungsreich, spannend und auch durchaus erfüllend sein kann. Das haben wir ja schon in vielen Gesprächen mit Spitzenhoteliers hier im Reiseradio erfahren dürfen. Nun kann der geneigte Käufer eines Büchleins das auch nachlesen. Sie haben es aufgeschrieben aus dem Leben eines Grand Hoteliers mit dem putzigen Titel »Sex bitte nur in der Suite«. Und ohne jetzt zu viel zu verraten aus den Memoiren Ihres Berufslebens Teil 1, Sie haben so viel erlebt, das reicht für mehr als eine Fernsehsoap. Ist das ein normaler Werdegang, wenn ich Karriere machen möchte im Hotelwesen?
Lieber Donny, das Buch habe ich ja nicht in Bezug auf meine Karriere oder auf meine Vergangenheit als Hotelier geschrieben, sondern es ist eigentlich ein Abriss, wie es im richtigen Leben geschieht. Ich hatte viel Glück im Leben. Ich bin an immer spannenden Orten gewesen, an denen zufälligerweise zeitgeschichtlich Relevantes geschah. Zum Beispiel in Kapstadt, als Mandela freigelassen wurde. Oder in Berlin, als Clinton seinen ersten Staatsbesuch hatte. Oder auch traurige Ereignisse. 9/11 war ich in Amerika. Und das gepaart mit einem schönen Hotel, mit einer spannenden Erfahrung, hat dann eben mich dazu irgendwann bewegt, ein Buch zu schreiben. Also die Dinge erstmal aufzuschreiben, die dort geschahen, und dann irgendwann das zusammenzufassen in das Buch »Sex bitte nur in der Suite«.
Na, aber lieber Herr Rath, kleine Kostproben, damit Sie sehen, ich hab's gelesen. Da gibt es den blondierten Rockstar, der im Kempinski nachts eine Orgie auf der Hoteltreppe beginnt. Da gibt es eine besoffene Komödiantin, die eine Prinzessin beleidigt. Eine wild gewordene chinesische Liebhaberin, die in, ich sag mal, Kill Bill-Manier sie in der Hotellobby aufschlitzen will. Einen Koch, der sich fast nackt und mit Lederstring am Fleischerhaken im Kühlraum aufhängen lässt, um fit zu werden für den Abendessenstress. Da gibt es Assistenten mit Revolvern, die unfähige Mitarbeiter zum Kopfschuss indirekt auffordern, koksende Staatsmänner mit Callboys auf der Toilette oder Hotelinhaber, die sie mit gefälschten Geldkoffern bezahlen wollen. Wow, und ich dachte, die Spitzenhotellerie ist immer so vornehm.
Ich sehe schon, Sie haben das Buch tatsächlich gelesen und Sie haben in 30 Sekunden über 30 es geschafft, die Essenz, den humorigen Teil herauszuarbeiten.
Okay.
Ja, das sind alles Erlebnisse tatsächlich, die ich aufgeschrieben habe, die natürlich immer auch hintergründig eingeführt werden, die auch anfangs ich gar nicht so identifizierte oder begriff und vielleicht auch später erst in Erzählungen mit meinen Kollegen nachholen konnte. Das erste Erlebnis, das Sie aufgezeigt haben, ist natürlich das Erlebnis des Titels. In der Tat gab es dort als ich 20 Jahre alt war, einen blondierten, sehr bekannten Rockstar, der tatsächlich glaubt, er müsse, oder der die Treppe mit der Suite verwechselte und dann seinen Geschlechtsverkehr, seinen wilden Geschlechtsverkehr und präzise, dann auf der Treppe nachging.
Sie wollen es aber nicht verraten, wer es ist, oder?
Nein, das ist die Kontenance kann ich nicht verlieren. Sie wissen, die Hoteliers sind immer einem stärkeren Schweigegesetz unterworfen als jeder Jurist und jeder Arzt. Jedenfalls war ich damals im Stresemann, man trug damals bei Kempinski noch Stresemann, begegnete diesem alternden Rockstar in seiner Lederkluft, bat dann doch seine Security, wilde Treiben in die Suite zu verlegen und endete meine Tirade der Monologie mit den Worten: Sex, bitteschön, bei uns nur in der Suite. Was auf ein dumpfes Gelächter stieß.
Okay.
Ich trottete damals unverrichteter Dinge, sehr frustriert von dannen, denn der Rockstar ließ sich natürlich nicht abhalten. Und so kam der Titel des Buches zustande.
Wie würden Sie es denn heute machen, wenn Ihnen das passiert? Im Kamea?
Im Zweifel würde es im Kamea Grand nicht passieren, weil die Rockstars sich auch ein bisschen verändert haben. Vielleicht sind die gar nicht mehr so, wie sie damals waren. Ich würde keinen Stresemann tragen und wahrscheinlich ihn auch erst gar nicht sich niederlassen lassen, sondern würde wahrscheinlich früher intervenieren, höflich, aber bestimmt doch darauf aufmerksam machen, dass es andere Möglichkeiten gibt.
Okay, nun sind Sie ja nun auch kein, ich sag mal, Kind von Traurigkeit, mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Und im Büchlein lernen wir durchaus auch die, ich sag mal jetzt, die dunkle Seite eines Carsten Rath kennen, der auch mal mit Renitenz, Tricks, Raffinesse, Skrupellosigkeit bis hin zur Sabotage. Und ich darf das jetzt hier sagen, weil Sie es ja selbst sehr offen beschreiben, sich seinen Weg an die Spitze freikämpft. Man darf also nicht zart beseitet sein, wenn man in der internationalen Hotellerie Karriere machen möchte, oder?
Sie gestatten, dass ich natürlich eine völlig andere Wahrnehmung von mir habe, als die Sie gerade darstellen. Und ich halte mich natürlich für durchaus erfahren und vielleicht auch ein bisschen erfahrener als diejenigen Hoteliers, die nicht so viel international unterwegs waren. Aber in der Tat gab es immer wieder unschöne Situationen, die ich zu meistern hatte. Denn ein Weg über vier Kontinente in 12 verschiedene Länder, der ist eben nicht nur mit Blumen gesät. Und das habe ich gelernt und mich dann eben auch entsprechend durchsetzen gelernt. Wobei ich am Ende am Ende meiner Angestellten-Tätigkeit, bevor ich dann mit Kamea Grant mich selbstständig machte, für mich festgestellt habe, dass diese Politik in den Unternehmen eben nicht meins ist. Und dass ich eben nicht dafür gemacht bin, nicht mit Macht nach vorne oder nach oben zu kämpfen. Und deswegen habe ich ja letztlich den Schluss durchgezogen und bin in die Selbstständigkeit gegangen, damit ich der Politik der großen Konzerne entfliehen konnte.
Ja, zu Ihrer Ehrenrettung muss man natürlich sagen, dass es offensichtlich keine, ich sag mal, niedrigen Beweggründe oder Karrieresucht waren, die Sie da so ungehorsam werden ließen, sondern vor allem der Ärger über mangelndes Servicebewusstsein oder die Verweigerung Ihrer Vorgesetzten, den Gast in den Mittelpunkt Ihrer Handlungen zu stellen. Das ist für mich so der rote Faden, der immer wieder auftaucht.
Ja, weil das die Quintessenz von großem Service ist, die Quintessenz von guter Dienstleistung ist. Diese Gesetzmäßigkeit unterliegt, wenn Sie so wollen, sogar einer mathematischen Formel. Die mathematische Formel, die ich immer anwende, heißt M hoch 4. Mhm. Also das ist der Buchstabe M. M hoch 4 heißt, man muss Menschen mögen. Und wenn man Menschen mag, dann hat man einen respektablen Umgang mit den Menschen. Dann ist man entsprechend reizend, entsprechend dienstleistungsorientiert, entsprechend auch als Mensch herzlich. Und dann funktioniert Dienstleistung immer gut. Und wer Menschen nicht mag, der ist eben in unserer Branche, in der Reisebranche per se, nicht gut aufgehoben. Und der macht das Leben seiner Kunden, seiner Gäste, aber auch seiner Mitarbeiter eben schwer. Und da bin ich einigen begegnet und denen habe ich das dann wahrscheinlich auf mir meine eigene reinliche Art und Weise zum Ausdruck.
Ja, der bedingungslose Service, den Sie ja so im Hinterkopf haben, die Begeisterung, das sind ja so Bestandteile Ihres Credos bis heute. Nach der Lektüre habe ich allerdings ein bisschen den Eindruck, selbst bei den angeblich besten Adressen mangelt es häufig daran und es wird viel zu häufig nach Schema F verfahren. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht Prozesse, also die ordentliche Abarbeitung von Dingen. Und es braucht natürlich auch den Charakter, also die Empathie, diese Prozesse herzlich umzusetzen. mein Slogan da heißt, Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Mhm. Das erleben wir oft, dass die Prozesse funktionieren, aber die Art und Weise, wie sie vermittelt werden, belanglos ist. Und dann macht sie keine Freude. Umgekehrt möchte ich natürlich auch nicht nur nette Menschen um mich herum haben und die Prozesse funktionieren nicht. Dann habe ich auch keine Freude. Die Verbindung aus beidem ist das Richtige. Das ist ja auch kein, kein Rocket Science. Also man braucht ja kein Albert Einstein zu sein, um das zu vermitteln. Es geht ja wirklich nur darum, dass die innere Einstellung stimmt. Und wenn die Einstellung dann stimmt, dann sehe ich keinerlei Gründe, warum ein Unternehmen, ein Hotel, eine Reisebranche, eine Airline, was auch immer der Touristik, nicht ausgezeichnet sein sollte. Aber wir erleben das ja auch. Wir sprechen jetzt die einige schwarze Schafe an, aber es gibt ja auch wunderbare Hotels. Also es gibt ja viele Grand Hotels, aber auch einfache 2- und 3-Sterne-Hotels, wo das Service so ausgezeichnet ist, wo man so eine Freude hat, wenn man hinkommt, wo man sich an die Menschen erinnert, dass die nicht unerwähnt bleiben sollten.
Aber kann es denn vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass man zwar Empathie fordert, vom kleinen Pagen aufwärts, aber diese persönliche, fast schon Selbstaufgabe keineswegs, ich sag mal, vergütet wird? Die Hotelbranche steht ja leider im Ruf, ihre Mitarbeiter fast schon unanständig auszubeuten. Wie kann man da Begeisterung herauskitzeln?
Das kann ich nicht bestätigen. Also jetzt lebe ich in der Schweiz und sind die Gehälter vielleicht noch etwas anders, aber ich kann auch für Deutschland nicht bestätigen, dass das so ist, denn jeder hat ja eine freie Wahl. Es muss ja keiner in die Hotellerie gehen. Mhm. Nein, ich glaube, es liegt nicht an der Bezahlung, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich im Umgang. Ich bin in einer Sache bei Ihnen, dass das Wort Empathie, dass die gelebte Empathie, und zwar in allen Hierarchiestufen, der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Die Frage, die ich mir immer stelle, ich habe eine Unternehmensberatung, die heißt Richtig, Richtig. Und die Frage, die ich mir aber Richtig, Richtig immer wieder stelle, ist die, kann man Empathie lernen oder ist Empathie in der DNA oder in der Erziehung, wie auch immer, vorgegeben? Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, man kann ein Stück weit Empathie auch lernen.
Ah, ja.
Für mich hat Empathie 4 Stufen. Die erste Stufe ist die Konzentration. Der Mitarbeiter muss also konzentriert überhaupt sein, um Empathie anwenden zu können. Zweitens die Beobachtungsgabe. Die kann man schulen. Also Menschen zu sagen, achte mal drauf, was der Kunde, was der Gast will. Das ist ein Teil des Antizipierens. Drittens Fantasie zu entwickeln. Jetzt habe ich mich konzentriert, ich weiß, was der Kunde will, was er mag. Jetzt muss ich meine Empathie, Fantasie entwickeln. Wie kann ich den Gast begeistern? Und dann muss ich als oberste Stufe den Mut haben, es auch zu tun, es umzusetzen. Und schon gelingt Empathie. Dazu brauche ich aber wiederum Empowerment. Das heißt, ich muss den Mitarbeiter in eine Lage versetzen, dass er dieses überhaupt anwenden darf.
Genau das. Sie müssen die Mitarbeiter auch quasi motivieren, das zu tun. Aber gerade in der Spitzenhotellerie gibt es ja viele Rituale und Steifigkeiten, die den Gast oft, na, sagen wir mal, ein bisschen einschüchtern. Vom abweisenden hohen Marmortresen der Rezeption über die, Sie haben es ja eben schon erwähnt, Stresemann-Verkleidung, der Gralshüter an der Pforte, ja, bis hin zum neuen, ja, hippen Designhotel, in dem sich die Mitarbeiter viel cooler und arroganter gebärden, als es ihnen zusteht. Das ist also ein weites Feld für Verbesserungen.
Sie haben ganz recht. Das war der Grund, warum ich damals Camea Grand gegründet habe. Ich habe mir gesagt, es muss doch einen idealen Mittelweg geben. Also die verstaubte Kronerie anders interpretieren mit modernen, schönen Formen, mit einer Architektur, die anregt, die inspiriert, begeistert. Dabei aber eben nicht, wie Sie sagen, den Model-Kellner und die Model-Rezeptionisten haben, die keine Ahnung vom Job haben und nur arrogant sind, wie man sie oftmals in amerikanischen Design-Hotels erlebt. Mhm. Die Mischung ist das richtig. Also die perfekten Mitarbeiter, herzlich und freundlich auf der einen Seite, vielleicht gar konservativ in ihrer Auffassung, aber modern und inspirierend die Architektur. So habe ich damals versucht, Camea zu interpretieren. Das Erste, was ich gemacht habe, war in meinen Häusern die Rezeptionsbalken wegzuschaffen. Es gibt einzelne Inseln, die transparent sind, die nur ein schlankes Bein quasi halten, wie ein Hochtisch, damit eben keine Differenz, keine Distanz, keine Unterschiede aufkommen. Und das kann man natürlich baulich schon mal in den richtigen Weg leiten, damit es dann eben auch operativ funktioniert. Aber am Ende kommt es immer darauf an, die richtigen Menschen am richtigen Ort zu haben und da eben auch nachzufassen und dran zu bleiben. Ich habe gerade so eine Mitarbeiterin bei mir, die ist hochprofessionell. Das ist ein Star in ihrem Job. Aber sie hat einfach keinerlei empathische Regung. Sie ist einfach für ihr Umfeld eine Belastung. Und ich bin sicher, dass der eine oder andere sie gerne einstellen würde und auch wird, weil sie einfach so hochprofessionell ist, in ihrer Art und Weise auch viel Umsatz bringt. Aber ich werde mich trotzdem von ihr trennen, weil die Art und Weise, wie sie mit ihren Kollegen umgeht und wie sie mit mir spricht und auch wie sie den Gast empfängt, nicht so ist, wie ich mir das in einem, ja, modernen Grand Hotel vorstelle.
Na, hoffentlich erfährt sie das jetzt nicht übers Reiseradio, wenn es ausgestrahlt wird. Nach Bonn haben sie ja jetzt auch in Zürich ihr Camea Grand. eröffnet, jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Prozent Ihrer Vision können Sie denn im eigenen Laden praktizieren? Sie haben ja eben gerade gesagt, man hat auch mal Mitarbeiter, die sind zwar toll, aber haben eine andere Philosophie im Kopf.
Ja. Also wir haben ja neben Bonn und Zürich auch Frankfurt große Event-Gastronomien. Und dann muss man einfach auch mal vom Modell unterscheiden. Bonn ist nur ein Franchise-Betrieb. Da haben wir wenig Einfluss. Da versuchen wir, die Leistungen über unseren Franchise-Vertrag einzufordern und leben zu lassen. Ganz anders ist das in Frankfurt und in Zürich. Dort sind wir Pächter, also Eigentümer des Geschäftes. Und da haben wir natürlich ganz große Möglichkeiten, das durchzuholen. Am Ende ist es aber nicht ich, der das macht, sondern am Ende habe ich eine Mannschaft, eine große Mannschaft, eine feste Mannschaft, die seit vielen, vielen Jahren mit mir gemeinsam arbeiten. Und das ist Teil unserer Kultur. Wissen Sie, Service ist kein Projekt. Service ist eine Haltung. Und an dieser Haltung muss ich arbeiten. Wenn ich das nur zu einem Projekt erkläre, dann hat es einen Anfang und ein Ende. Service hat einen Anfang, aber Service hat kein Ende.
Es hört sich aber auch gut an, wenn man alte Zöpfe abschneiden will und die Luxushotellerie in das heutige Lebensgefühl transformieren möchte. Und es mag ja auch sein, dass der livrierte, ich sag mal, steife Mitarbeiter etwas aus der Zeit gefallen scheint und auch nur wenige Gäste noch die Gelassenheit haben, zum Beispiel einen Butler ertragen zu können. Aber will der Fünf-Sterne-Gast von heute es wirklich so leger und eher emotional?
Ich glaube, den Fünf-Sterne-Gast gibt es so nicht. Ich glaube, es gibt natürlich unterschiedliche Gäste, unterschiedliche Generationen, aber ich glaube auch, der eine Gast möchte heute das und morgen etwas anderes. Je nachdem, wie er reist. Ist er geschäftlich unterwegs, dann muss es effizient und effektiv zugehen, dann ist Geschwindigkeit Trumpf. Ist er mit der Familie am Wochenende unterwegs, dann hat er viel mehr Zeit und mehr Muße, sich mit den ausführlichen Dingen zu beschäftigen. Oder aber verreist er vielleicht allein in Urlaub, um Sport zu treiben. Ich glaube, wir müssen uns die Bedürfnisse der Gäste anschauen und können nicht mehr die Gäste per se kategorisieren, sondern deren Einzelbedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn wir das tun, dann sind wir so weit, dass wir sehr individuell auf die Kunden eingehen. Und ja, es gibt natürlich den Anspruch des livrierten Kellners oder des Stresemanns heute, für einige der Kunden. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich fordere nur, dass die eben auch uns die Daseinsberechtigung lassen, die etwas entspannter, innovativer, moderner an die Sache herangehen. Wissen Sie, ich habe so einen Unterslogan bei mir im Hotel. Ich sage mir das junge Grand Hotel. Mhm. Ein Grand Hotel wird auch mit der Zeit älter. Und als die ersten Grand Hotels entstanden, das Adlon in Berlin, das ich eröffnen durfte, oder das Ritz in Paris oder das Savoy in London, damals waren das auch junge Grand Hotels. Die sind ja erst mit der Zeit alt geworden.
Nun sind Sie ja
ich
selbst.
Das sollte man einfach jedem Hotel zutrauen.
Nun sind Sie ja selbst als Gast häufig unterwegs bei Kollegen. Für die ist das wahrscheinlich eine Hyperstresssituation, weil die schon ahnen, dass sie den Ablauf im Hotel gleich durchröntgen. Wie ist denn Ihre Beobachtung? Gibt es Hoffnung oder hängt vielen alten Strukturen weiterhin die, wie so schön heißt, normative Kraft des Faktischen an?
Nein, ich bin ein ganz einfacher Gast. Ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll. Ich brauche nur einen pünktlichen Weckruf und gerne zwei Cappuccino zum Frühstück. Alles andere ist nämlich wichtig. Dafür weiß ich viel zu sehr um die Schwierigkeit der Abläufe und um die Genauigkeit. Nein, ich habe viele tolle Kollegen. Ich bin in der Tat sehr viel unterwegs. Aber wissen Sie, ich erlebe gerade in Deutschland so wunderbare Hotels. Und ich glaube, es muss einfach auch mal gesagt werden, dass die deutsche Hotellerie für mich mittlerweile wieder Weltmarktführer ist. Sie wissen wahrscheinlich, dass das beste Hotel der Welt im Moment in Deutschland steht, gewählt von den Quality-Checkern der Leading Quality Assurance aus London und bestätigt von allen Leading Hotel-Direktoren. Also das sind zwei total unabhängige Gremien. Die haben nicht das Mandarin Oriental in Bangkok oder das Peninsula in Hongkong, sondern das Brenners Park Hotel in Baden-Baden.
Richtig, mit Ihrem alten Studienkollegen Marrenbach.
Ja, genau. Mit meinen lieben Freunden und Kollegen Frank Marrenbach, den ich den allergrößten Respekt habe. Und wissen Sie, das muss auch mal gesagt werden, dass die deutsche Hotellerie in vielerlei Hinsicht vorneweg marschiert. In Düsseldorf, das Stadthotel, das Hyatt, ist ein wunderbares Haus. In Dresden, das Taschenberg-Palais. In Berlin, das Roquefort und das Adlon. Also es gibt so viele wunderbare Hotels, dass ich schade finde, dass meistens doch eher negativ darüber gesprochen wird. Dabei haben wir mit unserer Personalpolitik und den dünnen Margen ist ja doch ungleich schwerer als Hotels in Asien oder auch in Amerika.
Bloß ein Prinzip behalten Sie, wenn ich das richtig behalten habe aus dem Büchlein, Gläser aus der Minibar werden von Ihnen grundsätzlich vor Gebrauch nochmal gespült, um gar nicht erst auf gruselige Gedanken zu kommen.
Sie haben recht. Es gibt natürlich in meiner Reiseerfahrung auch ein paar unangenehme Dinge, die ich als Hotelier kenne. Nicht jede Zimmerfrau, und ich habe großen Respekt für diesen Beruf, glauben Sie es mir, nicht jede Zimmerfrau wechselt den Lappen. Manchmal werden die Zimmer eben mit einem einzigen Lappen geputzt. Und der endet dann mal Minibarglas, deswegen nehme ich davon Abstand. Genauso ein Tipp für Ihre Hörer. Schlafen Sie nie auf der Seite des Bettes, das nah am Bad steht. Nehmen Sie die andere Seite, denn die ist viel weniger durchgelegen. 80% aller Gäste nehmen die Matratze am Bad. Also okay. Bessere, frischere, saubere und härtere Matratze ist die andere.
So, haben wir wenigstens noch ein bisschen Lebenshilfe am Schluss reingepackt. Wer es nachlesen mag, okay. Sex bitte nur in der Suite. Eine ja irrwitzige Reise hinter die Kulissen der Grand Hotels und einmal um die Welt von Carsten Karat, erschienen bei Herder für 19,99 Euro, also den Gegenwert eines Glases Champagner im Camea. Da bekommen Sie vielleicht sogar noch eine persönliche Widmung vom Rebellen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, es hat große Freude gemacht.
Mir auch, danke. Gerhard Polt hat es in seiner filmischen Satire »Man spricht Deutsch« bitterböse auf den Punkt gebracht. Viele Urlauber wechseln nur die Kulisse. Sonne, Sand, Strand, Exotik, aber sonst hat alles bitteschön so zu sein, wie man es von daheim gewohnt ist. Das ist quasi das Gegenteil von interkultureller Kompetenz. Für den Pauschalurlauber am Teutonengrill mag das vielleicht noch funktionieren. Die Bereisten an den touristischen Hotspots haben im Laufe der Jahre ja einen bewundernswerten Gleichmut entwickelt gegenüber schlechtem Benehmen. Aber wenn man wirklich Land und Leute kennenlernen möchte oder eine Bella Figura machen muss, weil es um geschäftliche Verhandlungen geht, dann kommt man nicht drum herum, sehr aktiv seine deutschtümelnde Brille zu wechseln, um wieder klar zu sehen. Michael Moritz von Moritz Communications in Frankfurt versucht, seinen Kunden zu vermitteln, welche beglückenden Erkenntnisse man dann bekommen kann, wenn man sich auf das Gastland auch emotional einlässt. Ein bisschen davon zu erfahren, wie man das macht, hoffe ich mir auch in unserem Gespräch.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Lieber Michael Moritz, Reisen soll ja nicht nur der Lust dienen, zumindest wenn man den speziellen Teil des Unterwegsseins meint, den wir nun gemeinhin als Urlaub bezeichnen. Reisen soll auch bilden. Nun ist das ein sehr gern genommener, flotter Spruch, aber die Frage ist natürlich, hält dieser Spruch auch den Faktencheck stand? Glauben Sie, dass die meisten Urlauber tatsächlich eine fremde Kultur verstehen lernen möchten, wenn sie ihren Heimatort verlassen?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube das nicht. Mhm. Ich denke, dass auch die Angebote, die am Markt vorherrschen, erstmal bestimmte Themen im Vordergrund haben, wie Erholung oder einfach ausspannen, irgendwo anders am Strand liegen. Ich denke, dass die Angebote noch nicht so weit sind, obwohl ich glaube, dass aber die Bedürfnisse sich gerade am Verändern sind.
Nun habe ich ja eben mit Bedacht so etwas verschwurbelt hier formuliert mit dem Heimatort, den man verlässt. Denn ein Nichtverstehen der kulturellen Besonderheiten, das muss ja nicht unbedingt was mit Exotik zu tun haben. Das fängt ja schon an, wenn ein Ostfriese, sage ich mal, in ein bayerisches Bergdorf kommt.
Genau, also wenn wir uns irgendwo hinbewegen, egal wohin, treffen wir erstmal immer auf etwas anderes. Und das fängt in Deutschland genauso kann man das treffen, wie wenn man im Ausland unterwegs ist. Die Unterschiede sind vielleicht nicht so groß, aber dennoch gibt es manchmal Unverständnis.
Ist natürlich umso stärker, wenn es wirklich weit weg geht. Nun sagen die Veranstalter uns, die Fernreise boomt. Aber jetzt lassen wir mal das Segment der Studienreise beiseite. Wie ist denn so Ihre Beobachtung beim normalen Ferienreisenden, der nach Bali oder so fliegt? Will der eigentlich wirklich mehr als, ja, sag ich mal, Fotomotive?
Ich glaube, das kann man nicht so in einem Satz beantworten, weil ich denke, da gehören immer zwei Partner dazu. Das eine sind die Menschen, die dorthin reisen, die etwas anderes erleben wollen, die aber auch aussteigen wollen aus ihrem Alltag. Und dann haben wir einfach die Angebote auf der anderen Seite, die auch, ich würde es eher sagen, noch an der Oberfläche bleiben. So ein bisschen Folklore, man nimmt schöne Bilder mit, Tanzgruppe. Aber es gibt ein immer größeres Bedürfnis der Menschen, und ich glaube, das hat was mit der Globalisierung zu tun, doch mehr zu verstehen, sich mehr einzuschwingen, einzufühlen in die andere Kultur. Und ich glaube, da könnte sich etwas bewegen, wenn die Reisebranche da das aufgreift und vielleicht so einen Mittelweg findet zwischen Studienreisen und normalen Erholungsreisen.
Nun ist das ja auch, sag mal, was man gar nicht so richtig pauschal kritisieren kann, dass die meisten Urlauber natürlich ihre Heimat im Kopf mitnehmen. Also die schwäbische Hausfrau, die wird auch auf Phuket ihr Wertesystem behalten und ist vielleicht auch gar nicht so schlimm finden, dass die neue Provinzregierung da im übertragenen Sinne mal die Strände so richtig fegt und von all der Unordnung und dem Wildwuchs der fliegenden Händler befreit.
Ja, ich meine, das haben wir immer. Wir sind immer mit unserer, ich nenne es kulturellen Konditionierung, also mit dem, wie wir aufgewachsen sind. Natürlich sind wir geprägt von einer bestimmten Kultur und die nehmen wir erstmal mit, egal wohin wir reisen. Die Frage ist, in dem Moment, sind wir in der Lage, einfach auch mal die Perspektive zu wechseln, einfach uns auch mal mehr mit der anderen Kultur zu beschäftigen, um dann auch vielleicht Dinge anders zu verstehen oder besser zu verstehen. Es fängt schon an zwischen Deutschen und Franzosen. Wenn ich in Frankreich bin, verstehe ich die Franzosen aus ihrer Sicht oder verstehe ich sie durch meine Brille, meine kulturelle Brille?
Mhm. Ja, nun könnte das ja nun ganz amüsant sein, wenn man dann sozusagen so einen kleinen Clash of Cultures hat.
Ja, das passiert ja sehr häufig, gerade zwischen Deutschen und Franzosen. Was ich so zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis erlebe, sind immer, Franzosen werden als arrogant bezeichnet, weil sie auch wenn sie Deutsch sprechen, das nicht tun. Und beim Französischen bleiben zum Beispiel, das ist oft ein Argument. Aber das hat ja auch Gründe. Warum sind Franzosen so und warum sind Deutsche so? So, und wenn man da ein bisschen mehr Verständnis aufbringt und da die Brille ein wenig lernt zu wechseln, dann kann man solche Missverständnisse auch dann aufheben oder gar nicht erst entstehen lassen.
Nun hat ja sozusagen die Demokratisierung des Reisens es mit sich gebracht, dass wir alle mittlerweile ohne großen Aufwand zwischen den Kulturen surfen. Das ist ja das Gute daran. Also jeder kann es sich heute leisten. Wir können unseren Horizont erweitern. Das ist kein Privileg jetzt einiger weniger mehr, die das nötige Geld und die Zeit haben, wie vielleicht vor 100 Jahren noch. Aber besteht da nicht auch die Gefahr, dass wir eben nur surfen, also ganz schön, ganz weit oben an der Oberfläche bleiben?
Also erstmal muss man sagen, auch Erholung ist natürlich ein legitimes Ziel, wenn ich irgendwo hinfliege und möchte einfach am Strand liegen 2 Wochen und mich mit nichts beschäftigen. Das ist auch in Ordnung, weil wir haben nicht hier Strand an jeder Ecke. Aber ich glaube, es verändert sich dadurch, dass zum Beispiel das Internet uns die Welt ja auch nach Hause bringt. Fangen wir an, einfach auch uns mehr dafür zu interessieren. Sie können das ja auch beobachten, auch bei uns hier. Es gibt immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Wir werden kontinuierlich über das Essen, über Mobilität mit anderen Kulturen konfrontiert. Da, denke ich, verändert sich gerade was, dass wir da neugieriger werden, weil wir es vielleicht auch besser verstehen wollen.
Nun ist es ja auch so, dass in der Globalisierung, Sie haben es gerade eben angesprochen, heute es kaum noch etwas richtig Exotisches gibt, das uns jetzt mental überfordern würde. Modetrends, die passen sich an. Musikgeschmack, der brandet auch rund um den Globus. Die urbane Architektur, die ähnelt sich immer mehr an. Das Essen, was Sie eben angesprochen haben, kann man auch schon einfach daheim ausprobieren, zumindest wenn man die Gnade hat, in einer Stadt wie Berlin zu leben, wo, glaube ich, sämtliche Länder der Welt ihre Restaurants haben. Wo gibt es denn da noch die Herausforderung?
Naja, die Herausforderung besteht darin, auch die Motivation der anderen Kultur ein Stück weit zu verstehen. Wir bleiben da ja sehr an der Oberfläche. Das sind Signale, Symbole, das Essen. Aber warum verhält sich zum Beispiel ein Franzose so und warum verhält sich ein Deutscher so? Das ist eine ganz andere Form von Annäherung an die andere Kultur, weil wir können dadurch die Motivation verstehen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, der kommen wird oder der schon begonnen hat, dass wir die Motivation der Menschen besser verstehen. Warum machen es zum Beispiel Chinesen, warum sind sie so, machen sie so einen Bogen um Konflikte? Oder die streiten einfach nicht. Das zu verstehen, warum die das machen, hilft einfach uns da auch besser zu bewegen in dieser Kultur.
Könnte man jetzt sagen, wir tendieren dazu, die Welt durch unsere eigene Kulturbrille zu sehen? Also die schwäbische Hausfrau, um sie nochmal zu zitieren, wird etwas indigniert monieren, dass es so schmuddelig ist auf den Straßen. Der deutsche Ingenieur wird nicht begreifen, wie da so in Werkstätten herum improvisiert wird. Der deutsche Beamte wird kribbelig, wenn die Verwaltung ineffektiv läuft. Ja, und die Unpünktlichkeit und die Faulheit, nicht so flott zu arbeiten. Ist das so ein bisschen der Spießer in uns, der einfach nicht wahrhaben will, dass andere ohne die deutschen Tugenden auch ganz erfolgreich leben?
Ja, wir sind ja nicht die einzige erfolgreiche Gesellschaft in der Welt. Es gibt auch noch andere erfolgreiche Gesellschaften. Übrigens haben andere Länder, wenn sie in Kontakt mit Deutschen kommen, genau das gleiche Problem. Warum sind Deutsche so regelfixiert? Warum sind sie so streng? Warum arbeiten sie, um zu leben? Na, da gibt es die gleichen Fragen aus einer anderen Perspektive von einem anderen Land. Klar haben wir immer eine Brille. Wir können ja gar nicht ohne Brille überleben. Wir brauchen ja eine Kultur, wir brauchen Verhaltensweisen, wir müssen wissen, wie man bestimmte Dinge tut. Da können wir gar nicht ohne leben. Und das führt aber dazu natürlich, wenn wir in ein anderes Land gehen, dass wir natürlich nur diese Brille auch aufhaben. Aber andere haben eben auch eine Brille auf, die ist aber vielleicht, hat eine andere Farbe. So, und jetzt, wie kommt man zusammen? Das ist die interessante Frage.
Nun tragen wir ja, denke ich mal, ganz gerne auch die Stereotypen und Vorurteile so vor uns her wie so ein Schutzschild. Vielleicht auch mit einer gewissen Arroganz, dass man ja auf jeden Fall etwas Besseres sei als die Bewohner vor Ort. Und da ist auch das kleine Licht mit Mindestlohn endlich mal der flotte Hecht an der exotischen Strandbar, oder?
Ja, das ist manchmal so, aber das hat sich auch schon verändert. Ne? Sie kennen bestimmt Sprechen Sie Deutsch von Gerhard Holz. Das war ja so der Anfang des Tourismus, wo man einfach nach Italien kam, wieso reden die kein Deutsch? Also heute weiß man da schon, hat man da sich schon weiterentwickelt. Ich glaube, diese Überheblichkeit, die nimmt ab. Aber man kann aber auch sehen, dass Stereotypen können aber auch zu Vorurteilen führen. Da muss natürlich schon auch ein Stück weit aufpassen, dass man einer anderen Kultur erstmal auch neutral begegnet. Nicht mit zu behaupten, meine Kultur ist die bessere. Das kann man so nicht stehen lassen.
Nun plädieren Sie ja dafür, dass man interkulturelle Kompetenz erlernen muss, um nachhaltig gut reisen zu können. Das hört sich natürlich ziemlich nach Spaßbremse an, oder?
Nee, ich erlebe das im Gegenteil als sehr lustvoll, sich einfach zum Beispiel Dinge zu verstehen. Warum ist das so in einem anderen Land? Das ist total spannend, wenn Sie plötzlich verstehen, ja, wie kommen Sie mit einem Chinesen recht schnell in Kontakt oder mit einem Franzosen? Wenn Sie da einfach diese Überheblichkeit zur Seite legen und einfach ganz mit einer gewissen Kompetenz, einem gewissen, ja, Sie haben ein paar Dinge gelernt, das bringt erhebliche Vorteile mit sich und sie haben bestimmt dann auch mehr Spaß dran, als wenn sie dann zurückkommen und sagen, oh, die Franzosen waren aber sehr arrogant. Ja. Und vielleicht haben sie dann auch ein paar Menschen wirklich kennengelernt, die sie dann als Freunde weiter in ihrem Leben haben.
Nun ist es natürlich für Sie als Kommunikationsprofi sicherlich mehr die Aufgabe, die interkulturelle Brille zu putzen bei den Menschen, die jetzt geschäftlich unterwegs sind. Denn das kann ja für einen Vertrag fatal enden, wenn man nicht auf der gleichen Wellenlänge unterwegs ist.
Ja, das stimmt. Im Geschäftsleben ist man natürlich viel stärker darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen, die anderen zu verstehen. Wir sind ja auch als Exportweltmeister sehr erfolgreich im Geschäft mit anderen Ländern. Und das hat auch damit zu tun, dass ich würde sagen, Führungskräfte sich auch auf diese anderen Kulturen stärker einlassen.
Wenn wir jetzt natürlich, wir sind im Reiseradio jetzt hier gerade in unserem Gespräch, wenn wir jetzt das größte Fettnäpfchen mal benennen müssen, in das fast alle Urlauber hineintapsen. Ist das eher so unsere spezielle deutsche Art, unsere, naja, vermuteten Sekundärtugenden, dass wir unbewusst mit den meisten fremden Kulturen auch etwas fremdeln?
Ja, das hat auch was mit unserer Kultur zu tun. Zum Beispiel zu glauben, dass so wie wir die Welt gestalten, so ist es richtig. Und das führt dazu, dass in anderen Ländern wir auch glauben, die könnten das so machen wie wir, dann wären sie auch erfolgreich. Aber so funktioniert die Welt nicht, sondern jedes Land hat aufgrund von Bedingungen eine eigene Art entwickelt, die Probleme zu lösen und eine eigene Kultur entwickelt. Und nur so kann man diese Kulturen auch verstehen.
Wenn Sie jetzt als Kommunikationsexperte so eine Art Knigge entwerfen sollten für den guten Reisenden, was würden Sie da als Präambel formulieren? Immer bescheiden bleiben, höflich, zurückhaltend oder haben Sie da eine andere Idee?
Nee, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn man die Welt in zwei Lager, die einen sind mehr an den sachorientierten Themen interessiert, die anderen sind mehr an Beziehungen interessiert. 90% der Welt ist beziehungsorientiert. Hm. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir uns einfach mehr Interesse zeigen sollten an den Menschen. Und weniger an den Sachthemen, ist das jetzt richtig, an Fakten und Daten, sondern sich für die Menschen zu interessieren und wirklich zu interessieren. Was bewegt sie? Komme ich in Kontakt mit diesen Menschen? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Damit kommen sie durch die ganze Welt, wenn sie einfach interessiert sind an Menschen und mit diesen Menschen in Beziehung gehen.
Ich habe auch so für mich gemerkt, dass ein Lächeln weltweit fast jede Tür öffnet, so kitschig sich das jetzt auch hier anhört.
Ja, ein Lächeln ist eine Einladung, eine freundliche Einladung, ein freundliches Signal. Und ich glaube, ein Lächeln kann so einen Beziehungsaufbau natürlich auch fördern.
Michael Moritz, ganz herzlichen Dank für die zumindest Versuche, unsere interkulturelle Kompetenz als Reiseprofis ein bisschen zu sensibilisieren.
Ja, dankeschön.
Morgens im Flieger können Zeitungen die persönliche Freiheit schon ganz schön einengen. Zumindest bei den Airlines, die trotz grassierender Service-Unwilligkeit noch Bordexemplare ausgeben. Wenn man dann zwischen zwei FAZ- oder SZ-Lesern sitzt, wird das Umblättern-Ritual schnell zum Schattenboxen. Andererseits, wie gerne würde man zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff morgens entspannt die gewohnte Zeitungslektüre genießen? Ist logischerweise ein Problem auf See. Und im Hotel gibt es nichts Gruseligeres als die selbstgebastelte Morgenpost, die auf dem Frühstückstisch liegt und die amateurhaft einen Informationsstart in den Tag suggeriert. Ja, all diese Situationen, noch viele andere sind denkbar auf Reisen, würden sich erleichtern durch ein technisches Angebot namens Media Box. Heute ist schließlich kaum noch jemand ohne Tablet oder Smartphone unterwegs. Über die Mediabox im Design des touristischen Partners hätte ich dann Zugriff auf alle möglichen Leseerzeugnisse als PDF. Einfach schnell über WLAN herunterladen und los. Über 500 solcher Boxen gibt es mittlerweile. Für mein Reisegefühl ist da noch viel Luft nach oben. Und deshalb habe ich mich mit dem Geschäftsführer der dahinterstehenden Firma Media Carrier, Philipp Jacke, über die Idee der digitalen Lektüre unterhalten.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ja, lieber Philipp Jacke, wir wollen uns heute über die Mediabox unterhalten. Das ist eine Art von digitalem Kioskbütchen, wo ich Zeitungen und Zeitschriften auf meinen Computer, natürlich, ich sag mal vorzugsweise, auf mein Tablet zum Lesen herunterladen kann. Ist das in der Kürze so richtig erklärt von mir?
So ist es relativ gut erklärt. Also es umfasst tatsächlich nicht nur Laptop und Tablet, sondern die Idee dahinter ist, dass wir jedem internetfähigen Endgerät die Möglichkeit geben, die Zeitungen und Zeitschriften sich herunterzuladen und dann eben auch im Nachgang auch ohne stehende Internetverbindung zu lesen. Und dabei schöpfen wir aus einem Portfolio von hochkarätigen internationalen Zeitungen und Magazinen.
Nun stelle ich mir das gerade vor, auf dem Smartphone eine FAZ als PDF, das ist ja natürlich dann Freude beim Lesen, aber da kommen wir gleich drauf. Das ist natürlich ein praktisches Angebot, ohne Frage, gerade für Menschen auf Reisen. Ich selbst habe das Angebot auch schon häufiger genutzt, ohne zu wissen überhaupt, dass Sie dahinter stecken. Zum Beispiel, wenn ich in der Lounge von Air Berlin auf meinen Abflug gewartet habe. Nun bin ich auch ein Mensch, der sehr offen ist für solche digitalen Spielereien. Aber ich hatte dann doch den Eindruck, wenn ich mich so umgeguckt habe in der Lounge, dass ich so der Einzige im Raum bin, der das richtig nutzt. Die meisten Mitreisenden, die haben doch eher das analoge Zeitschriftenregal geplündert.
Das ist immer der Weg des geringsten Widerstandes und des normalen Habitus, den man als jeder Mensch so hat. Wenn ich natürlich das Presseregal direkt neben mir stehen habe, dann greife ich da eher zu, als dass ich jetzt auf der Landingpage eines WLAN-Providers schaue, was gibt es denn da sonst noch für Angebote. Und das ist eigentlich auch schon der Hauptdreh- und Angelpunkt über die Akzeptanz der Einbindung unseres Produkts. Also wir haben viele Installationen, wo die Mediabox direkt als Startseite nach dem Verbinden mit dem WLAN kommt. Und dort stellen wir fest, dass es eine überdurchschnittlich hohe Nutzung des Angebotes tatsächlich gibt. Und das heißt für uns, dass wir in den Lokationen, wie zum Beispiel bei einer Air Berlin, auch versuchen müssen, die Mediabox direkt als Startseite nach dem Verbinden mit dem WLAN hinzubekommen.
Das ist natürlich bei einer Lounge relativ leicht möglich. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie das jetzt bei einem schönen Hotel machen, da wird natürlich der Systemadministrator des Hotels sagen, ja, aber die erste Seite muss doch unsere Seite sein, wo man das Hotel sieht und nicht eine Mediabox.
Das ist stark unterschiedlich. Also es gibt natürlich Hotels, die sehr strikte Regularien haben, gerade wenn es um Ketten geht, die sagen, also da muss auf jeden Fall die Startseite des Hotels vor Ort gezeigt werden. Aber wir haben auch viele Hotels, die eben sagen, ja, ich bin ja schon in dem Hotel und dort gibt es dann eben die Möglichkeiten, die Mediabox direkt als Startseite einzurichten und den Gästen das, wofür die Mediabox eigentlich steht, nämlich einen unkomplizierten, sehr hohen Service den Gästen zukommen zu lassen, dort in den Mittelpunkt zu stellen. Da funktioniert es erstaunlich gut. Also
ja, nun bin ich ja, wie schon gesagt, sehr technikaffin, aber ich muss auch zugeben, ich tue mich da etwas schwer, eine Druckausgabe, sag ich mal, des Tagesspiegels oder einer FAZ oder einer Süddeutschen jetzt lustvoll auf meinem iPad durchzublättern. Da bekomme ich zwar auch die Informationen, aber diese Haptik einer Zeitung, die lässt einen doch ganz anders schmökern, als wenn man dauernd Ausschnitte vergrößern muss und so kreuz und quer über die Zeitungsseite als PDF, das ist es ja, als PDF irrlichtert.
Also da muss man jetzt unterscheiden, wo lese ich das, den Titel letztendlich. Mhm. Also gerade wenn ich im Flieger sitze, wenn ich da eine FAZ aufschlage, dann haben meine Nachbarn nicht sonderlich groß Freude dran. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gerne mitlesen möchte, aber im Prinzip ist es dort natürlich gerade ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wir stellen fest, dass den Einbau unserer Mediabox in die Lufthansa Entertainment App, die wir haben, die mittlerweile auf 20 A321 Fliegern im Einsatz ist, dass gerade dort das digitale Lesen von Zeitungen und Zeitschriften sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut und dementsprechend der Service auch sehr intensiv genutzt wird. Okay. Um auf Ihrer Seite nochmal vielleicht das ein oder andere Argument pro digitalem Lesen aufführen zu können, das ist natürlich ein anderes Thema, gerade die Haptik. Haptik spielt für uns alle eine sehr große Rolle. Und man muss da auch, glaube ich, wieder unterscheiden zwischen dem genussvollen Freizeitlesen und dem Lesen, wenn ich auf Reisen bin. Es ist natürlich sehr angenehm, wenn ich mir eine Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften mitnehmen kann, ohne dass ich mir meine Tasche vollstopfe oder mir unter dem Arm da weiter viel Papier mit mir rumtrage. Und so habe ich alles zentral in meinem Tablet. Gerade was das Lesen von Zeitungen anbelangt, bieten die Tablets ja eine Vielzahl an Funktionen. Also wenn ich mir einen Doppelklick auf eine Spalte mache, dann zoomt es automatisch displayfüllend heran und ich kann dann die Spalte sehr schön lesen. Ich habe auch die Funktionalität, nach Stichworten zu suchen, oder ich kann genauso gut auf eine Vielzahl von Seiten in dem Inhaltsverzeichnis direkt auf Seite 56 zu springen, wenn ich weiß, dass dort mein Feuilleton beginnt. Und das sind halt schon Funktionalitäten, die natürlich erst im Laufe der Zeit auch gelernt werden müssen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie wissen ja nun auf die Ausgabe genau, wie Nutzer der Mediabox ihr Leseangebot zusammenstellen. Sind das jetzt tatsächlich vorwiegend Tageszeitungen oder doch eher, ich sag mal, so Magazine mit einer gewissen optischen Opulenz, die sich gefühlt besser vertragen mit einer Darstellung auf einem Bildschirm?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es hängt davon ab, wo lese ich und wann lese ich. Also morgens merken wir schon einen verstärkten Zugriff auf Tageszeitungen, am Abend deutlich verstärkt natürlich die Magazine. Dann muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den einzelnen Hotels. Also es gibt natürlich Business-Hotels mit einer sehr durchschnittlichen Anzahl von Nächtigungen pro Gast. Die sind eher zeitungslastig. Und dann gibt es auch eher Familien- oder Wellness Hotels, die sehr stark dann auch auf das Magazinangebot anspringen. Also das ist wirklich von Location zu Location und auch von der Tageszeit unterschiedlich.
Dann könnte ich mir vorstellen, als Nutzer wird man ja auch ein bisschen so zum Lesehamsterer, wenn einem in der Mediabox so viel schöne, hochwertige Magazine zum Download angeboten werden und wo man ja für so eine Kollektion, die man mal eben innerhalb weniger Minuten auf sein iPad legt, gedruckt wahrscheinlich ja, so 20, 30 Euro beim Zeitschriftenhändler auf den Tresen legen müsste vom reiseuntauglichen Gewicht, jetzt mal ganz abgesehen von solchen Hochglanzmagazinen.
Ja, also das ist klar, die Vorteile gerade für die Reiseindustrie, sei es jetzt Airlines, Kreuzfahrtschiffe oder eben auch Hotels, die sind da klar auf der Handling-Seite, Einkaufspreis natürlich genauso ein Thema, aber gerade die ganzen Zeitungen, Zeitschriften, die im Haus eines Hotels ausgelegt werden müssen, auf Sauberkeit, auf Attraktivität weiterhin überprüft werden müssen, dann auch genauso entsorgt, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die dann normalerweise auf ein Hotel zukommt und was im alltäglichen Prozess so gemacht wird, aber es einem erst dann verdeutlicht wird, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, wenn man entsprechend den Digitalservice als Ergänzung oder ausschließlich im Haus anbietet. Und da machen sich dann schon viele Vorteile bemerkbar.
Jetzt frage ich mich natürlich mal so als durchaus egoistischer Nutzer, wenn ich so ein digitales Füllhorn angeboten bekomme, lohnt sich das denn für den Anbieter, also die Airline oder das Hotel oder das Krankenhaus oder wo immer oder Kreuzfahrtschiff, Sonst lässt man sicher ein paar Board- oder Hotelexemplare liefern, fast zum Nulltarif, weil die Verlage ja verkaufte Auflage suggerieren möchten. Und gut ist, die Kunden nehmen vielleicht ein oder zwei Exemplare mit und fein. Jetzt laden sie vielleicht 6 oder 7 digitale PDF-Magazine herunter. Die müssen doch auch bezahlt werden.
Die müssen genauso bezahlt werden und da ist auch ein bisschen die Komplexität in unserem Geschäft enthalten, denn Sie haben gerade die IVW angesprochen, dort sind noch nicht sämtliche Kategorien, die es im Printbereich gibt, auch auf der digitalen Seite abgebildet. Dementsprechend auch hier und da Unsicherheit in der Verlagswelt, aber natürlich auch bei uns und dann Richtung Kunden hin, wie denn ein solches Geschäftsmodell aussehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir nach wie vor hier noch in einer, in einer Startentwicklungsphase, möchte ich es mal nennen, des digitalen Lesens uns tatsächlich noch befinden. Denn viele Kunden, die wir neu dazugewinnen, rufen uns an, weil sie die Installation irgendwo gesehen haben und sagen, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt oder dass es eine solche Möglichkeit besteht. Ich habe das aber in dem und dem Hotel oder bei der Lufthansa oder bei Germanwings oder wo auch immer gesehen und finde das total spannend und würde gerne fragen, wie ich das denn bei uns auch implementieren kann. Und dann ist es natürlich überraschend, wie günstig letztendlich der Service auch zu haben ist.
Also das heißt, das Hotel oder die Airline zahlt dann doch nur wenige Cent für so ein Magazin, weil es halt digital ist.
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von dem Sortiment ab, das hängt von dem Umfang des Sortiments ab und auch in der Darreichungsform gibt es da unterschiedliche Varianten.
Ja, das ist auf der einen Seite
weil es auch eine schwierige Geschichte ist. Also das ist natürlich auf der einen Seite das Schöne auch an unserem Digitalprodukt, dass wir es sehr individuell gestalten und in die Prozesse unseres Kunden implementieren können. Macht es bei uns auf der Abwicklungsseite natürlich ein bisschen komplexer, weil wir kein Standardprodukt haben, wo wir sagen, das ist nämlich aus dem Regal, das kostet so und so viel und das kannst du haben oder du lässt es eben bleiben, wenn es dir nicht gefällt, sondern wir sind da schon sehr flexibel und schöpfen da die Möglichkeiten der digitalen Implementierung auch voll aus.
Sie haben ja eben schon so kurz angesprochen, welche Vorteile es beim Hotel zum Beispiel hat, gerade das Handling, was eben viel einfacher wird oder auch dem Gast einfach nur was Gutes tun, dass er eben ein bisschen mehr bekommt als nur irgendwie ein dahin gelegtes Magazin, das kein Mensch durchblättern möchte. Bei Airlines kommt natürlich eine ganz andere, bei meiner Meinung nach sehr wichtige Komponente dazu. Weniger Bordmagazine bedeuten auch weniger Gewicht, weniger Entsorgung, das spart Kosten und vor allem die Umweltbelastung wird geringer.
Das sind die großen Vorteile, die die Airlines für sich sehen. Es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich jetzt kann man ein sehr umfangreiches Sortiment auch allen Passagieren zugänglich machen. Also gerade bei der Lufthansa ist es ja bisher so, dass es Magazine ja nur im Business- oder First-Class-Bereich gab. Mit der Lufthansa Entertainment App werden Zeitungen und Zeitschriften allen Passagieren zugänglich gemacht. Also dort nicht nur die Kosten im Fokus, sondern auch die Steigerung des Service-Levels der Airline gegenüber seinen Passagieren.
Würden Sie denn auch sagen, dass gerade dieser Airline-Bereich, also das Lufthansa haben Sie gerade eben angesprochen, dass es in die App schon integriert ist, dass der Airline-Bereich so der größte Wachstumstreiber sein wird die nächsten Jahre für Sie?
Ich glaube nicht mal, dass es Jahre sind, sondern dass es deutlich kurzfristiger sein wird, weil der Kostendruck der europäischen Airlines gerade extrem hoch ist, gerade gegenüber der Konkurrenz aus den Golfstaaten, die ja durch staatliche Finanzierung ganz andere und vor allen Dingen auch das Nichtvorhandensein von Steuerlasten ganz andere budgetäre Möglichkeiten haben. Und dementsprechend ist das der Balanceakt, den Airlines aus dem europäischen Raum heute gehen müssen. Wie kann ich Kosten sparen, aber dabei nicht den Service meiner Gäste weiter einschränken, sondern ihn gegebenenfalls sogar noch ausbauen.
Nun haben Sie ja zurzeit, wenn ich das richtig gelesen habe, auf Ihrer Website etwa 100.000 Abrufe pro Monat. Da ist ja noch viel Luft nach oben, wenn man sich die Zahl der Flugreisenden und Übernachtungsgäste in den momentan versorgten Hotels so anschaut. Wo liegt denn das realistische Ziel? Also jetzt in einem Businessplan auf jetzt 12 Monate oder 24 Monate gesehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn wir gehen tatsächlich von einer Vervielfachung der aktuell stattfindenden Downloads aus. Es steht und fällt natürlich auch mit der Verwirklichung der derzeit anstehenden Projekte. Also mit Germanwings haben wir einen sehr, sehr starken Partner an unserer Seite, den wir auch in den folgenden Wochen und Monaten intensiver dabei unterstützen in anderen Prozessen als im Moment rein der Buchung des Fluges, die digitalen Zeitungen, Zeitschriften anzubieten. Bei der Lufthansa sind wir ja derzeit in Anführungsstrichen nur in diesen 20 Fliegern verfügbar. Mhm. Auch da muss man schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Natürlich sind wir mit großen Hotelketten wie Radisson Blu, wo wir Zentral- und Osteuropa derzeit dabei sind, auszustatten. Und Mandarin Oriental, wo wir den globalen Rollout gerade abgeschlossen haben und jetzt um die Nutzung des Systems uns intensiver Gedanken machen können. Also
Kreuzfahrtunternehmen wären doch eine total tolle Kooperation. Das ist für mich so ein natürlicher Partner. Nachts wird per Satellit die Kollektion zum Schiff überspielt und die Gäste können dann über Bord WLAN endlich gutes Lesematerial haben, wenn sie unterwegs sind auf den Weltmeeren und brauchen sich nicht mehr mit diesen gruseligen Bordblättchen begnügen, die von irgendeiner Gästebetreuerin zusammengebastelt werden.
Ja, diese Vierseiter, die gibt es nicht nur auf den Kreuzfahrtschiffen, sondern auch in vielen Hotels dieser Welt nach wie vor. Und das ist ja genau unsere Zielgruppe und unser Ansinnen, mit den jetzt technischen Möglichkeiten dort auch tagesaktuelle Presse internationalen Formats auf die Schiffe draufzubringen, sodass die Gäste, die meinetwegen eine Karibik-Kreuzfahrt machen oder im Mittelmeer rumfahren, dann dort auch tatsächlich jeden Morgen ihre gewohnte Tageszeitung lesen können, ohne da auf diese Vierseiter zurückzugreifen. Und da wird noch einiges kommen und wir sind auch schon in ersten Gesprächen mit wirklich vorzüglichen Kreuzfahrtschiff-Reisedienstleistern oder Anbietern, um dort diese technische Lösung auch umzusetzen. Es steht und fällt mit der Satelliten-Internet-Verbindung, um den Content in der Nacht auch tatsächlich auf die Schiffe draufzubringen.
Und so der Endkunde, ist der auch bei Ihnen im Fokus? Also dass ich sozusagen als Normalnutzer die Mediabox irgendwie installieren kann bei mir auf dem Computer und kann dann so eine Art digitalen Lesezirkel bei Ihnen abonnieren?
Das ist ein sehr spannender Ansatz, den Sie da in den Raum werfen. Es ist tatsächlich so, dass wir zunächst als B2B-Dienstleister angefangen haben und das ist auch der Grund, warum wir als Media Carrier eigentlich nirgendwo großartig auftauchen, denn jede unserer Installationen ist im Design unseres Kunden dargestellt, sodass wir tatsächlich den Service unserer Kunden, ihrer Gäste gegenüber in den Vordergrund stellen. Nichtsdestotrotz haben wir so ein wenig den Schritt in das B2C-Geschäft bereits gewagt im Rahmen der Germanwings-Installation, wo sie ja in Abhängigkeit ihrer Buchungsklasse 0, 1 oder 3 gratis Downloads zur Verfügung gestellt bekommen und alle darüber hinausgehenden Downloads muss der Passagier dann auch zum vollen Verkaufspreis bezahlen. Das reine B2C-Geschäft, da gibt es noch einige Hindernisse in struktureller Form, die wir aber hoffen, in den nächsten Monaten zumindest für bestimmte Zielgruppen mal auszuräumen und dann auch uns in einem ersten kleinen Schritt mal in das B2C-Segment wagen und würden uns natürlich wünschen, da auch in Zukunft ein stärkeres Angebot für den Endnutzer bereit zu haben.
Schön. Hauptsache, es wird wieder mehr gelesen, sage ich als Journalist, egal auf welchem Wege, analog oder digital. Jedenfalls Mediabox von der Firma Media Carrier. Link ist auf unserer Website. Schönes Angebot, sehr interessant. Danke für das Gespräch, Herr Jacke.
Vielen herzlichen Dank auch Ihnen.
Ich gehe mal davon aus, dass mein Kollege Rolf Nöckel bei seinem letzten Flugerlebnis keinen elektronischen Zugang hatte zu einem virtuellen Kiosk, der ihn in der Wartehalle mit erbaulichem digitalen Lesestoff versorgte. Denn dann wären seine Gedanken über die Zeit, die einfach so verrennt, vielleicht etwas versöhnlicher gewesen.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Wuppertal 10 Uhr, Düsseldorf 12 Uhr, München 20 Uhr. Termine, Termine, Termine. Zwei sind geschafft. Jetzt zum Flieger nach Bayern. Um 15.50 Uhr soll er in den Himmel steigen. Wieder spät dran. Ich hab's eilig. An jeder roten Ampel steigt mein Blutdruck. Rein ins Parkhaus, noch 100 Meter mit dem Köfferchen und ab in die Wartehalle. Gestreikt wird Gott sei Dank heute nicht. Quick-Check-In durch die Sicherheitsschleuse und hin zum Gate. Ein flüchtiger Blick auf die Anzeigetafel. Und alle Träume sind ausgeträumt. Verspätung. 2 Stunden. Die Halle ist voller Menschen. Kein freier Stuhl. Eine Luft zum Schneiden. Ein Manager flucht laut, weil er einen wichtigen Vertragsabschluss verpasst. Die Stimmung beginnt zu brodeln. Alle sind nervös, blicken auf die Uhr. Viele schimpfen. Einige hängen wie gelähmt auf dem Boden. Andere haben das Handy am Ohr und telefonieren wie wild. Ich ergebe mich ins Schicksal, ziehe in den hintersten Winkel des Terminals, trinke Tee, warte ab, lese ein Magazin. Zum Taxipreis mal kurz quer durch Europa, steht auf einer Werbetafel. Endlich. Abflug kurz nach 18 Uhr. Wie die Lemminge ziehen die Passagiere zur Maschine. Alle sind genervt, alle schweigen, alle haben an ihrer kleinen Ohnmacht gelitten. Wir haben das Kostbarste hergeben müssen, was wir haben. Zeit. Nur über den Wolken ist die Freiheit wirklich grenzenlos.
Damit haben Sie schon geschafft. Wir setzen zur Landung an von unserem akustischen Ausflug in die Welt des Reisens. Ja, schön, dass Sie zu unseren Hörern gehörten. Mir hat es gut getan, Sie wieder mal mit interessanten Gesprächen versorgen zu können. Ideen für die kommende Sendung habe ich schon genug. Mal schauen, wann ich sie umsetzen kann. Danke Ihnen für Ihre Treue zum Reiseradio.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!